Eine Szene in der französischen Präsidentenmaschine hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Madame Macron drückt mit Schwung ihrem Gatten ihre Hände ins Gesicht. Diese sehr kurze Szene hat viele Wellen geschlagen. Vermutungen über die Ehe der beiden bis hin zu ausländischer Propaganda in sozialen Medien.
Und genau das nehmen wir hier im Podcast Nahbetrachtung zum Anlass, mal über das, was man von Politikern sieht, was man sehen soll und was man vielleicht besser nicht sehen sollte, ganz offen zu sprechen. Und wir ordnen das sowohl psychologisch als auch medientechnisch entsprechend ein. Und Sie werden es glauben oder nicht, MC hat sogar eine Ohrfeigenstudie für diesen Podcast ausgegraben. Und damit sind wir auch schon sozusagen beim Thema dieser Podcast mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt. Tom, ich weiß, dass du dir vorhin in unserer Vorbereitung noch mehr als einmal die paar Sekunden Video von den Eheleuten Macron da im Flugzeug angesehen hast. Ist das tatsächlich, so wie der Élysée-Palast uns seit ein paar Tagen erzählt, ein privater Moment?
Also der Moment ist sicherlich privat in seinem Ursprung, aber er ist nicht mehr privat, wenn Medien sozusagen das mit Videokameras entsprechend einfangen. Und auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn es ein privater Moment geblieben wäre. Aber nun ist es nun mal entsprechend verbreitet und deshalb muss man sich damit auch entsprechend auseinandersetzen. Was ich problematisch finde, ist, dass der Élysée-Palast hinterher gesagt hat, ich zitiere mal eben, es habe sich nicht um eine Ohrfeige gehandelt, sondern um einen Moment der Vertrautheit oder Klamauk zwischen dem Präsidenten und seiner Frau. Und da muss man einfach sagen, diese Formulierung Moment der Vertrautheit, wo wir alle mehr oder weniger eine körperliche Auseinandersetzung beobachten können, ob es jetzt ein Wegstoßen oder eine Ohrfeige war, das werden wir gleich von dir sicherlich erfahren. Aber dieser Moment der Vertrautheit, das wird natürlich auf Jahre Comedians Steilvorlagen liefern, allerdings auch sozusagen der gegnerischen Propaganda.
Also aus kommunikativer Hinsicht hat mich bisher keine Äußerungen aus dem Umfeld des Präsidenten überzeugt, gerade das mit der Vertrautheit, das passt ja überhaupt nicht zu dem, was wir da gesehen haben. Also
ja, das ist aber jetzt auch so eine Sache, wo man sagen muss, man braucht natürlich eine Stellungnahme und die Stellungnahme muss sich natürlich vom Narrativ einer Ohrfeige entsprechend unterscheiden. Und das ist so ein Moment in der Krisenkommunikation, wo man sagt, da muss man dann halt mit beiden Augen durch. Man weiß, dass man auf dünnem Eis ist. Man weiß, dass man anschließend für diese Aussage auch durch den Kakao gezogen wird. Aber was will man machen? Man muss halt relativ schnell reagieren. Man muss dem Narrativ Ohrfeige etwas entgegensetzen aus Loyalität zum französischen Präsidenten. Aber natürlich auch aus der Notwendigkeit heraus, dass dieses Thema sich nicht verselbstständigt.
Ist das einer der schwierigsten Momente in der Krisenkommunikation, weil man eigentlich Bruchteile von Sekunden hat, die da passiert sind, die einem die ganze Arbeit von Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren im Aufbau einer Persönlichkeit kaputt machen können?
Das ist schon richtig, aber das ist vor allen Dingen auch ein Moment, der insofern sehr bitter ist, weil man muss natürlich auch bedenken, egal wie man zu Macron und seiner Frau steht, er hat ein wichtiges politisches Amt inne und er ist sozusagen Präsident einer der führenden Nationen in Europa. Und er wird natürlich auf diese Art und Weise bloßgestellt. Und es ist natürlich so, Politiker, Spitzenpolitiker, das weiß ich aus der eigenen Beratung heraus auch, sind einem enormen privaten Druck ausgesetzt. Ja, das Privatleben findet oftmals nur zwischen zwei Business-Terminen statt. Man hat vielleicht noch Zeit für ein halbes Telefonat, da wo man vielleicht unser eins im Privaten sich nochmal eine Stunde hinsetzt, einen Termin absagt und sich in Ruhe ausspricht, werden solche Dinge halt zwischen Eheleuten hier immer wieder vertagt. Und diese
privaten Momente, die ja dann, die du angesprochen hast, das halbe Telefonat, da ist ja oft auch jemand dabei, der Fahrer oder die Fahrerin
des Dienstfahrzeugs etc. Das ist der Punkt. Also ständig umgeben zu sein von Security, von Servicekräften, von Assistenten, von Referenten und so weiter. Das sind natürlich solche Momente, wo man in einer solchen Situation dieses Umfeld, also du und ich, wir würden das wahrscheinlich als öffentlich empfinden, wenn da 4, 5 andere um uns herum sind. die haben die Situation, dass sie beispielsweise Security gar nicht mehr so als zusätzliche Menschen wahrnehmen und dann natürlich auch ihr Privatleben entsprechend ausleben müssen, weil sie andere private Situationen nicht haben. Und es ist nicht ohne Grund so, dass Leibwächter beispielsweise für oder Servicekräfte für Journalisten sehr gern gesehene Ansprechpartner sind, um was Intimes zu erfahren, aber auch natürlich auch Angestellte sind oder Mitarbeitende sind, wo man sagt, die sind einfach zur besonderen Vertraulichkeit auch verpflichtet. Jetzt haben wir aber die Situation, die Flugzeugtür geht auf und es ist unstrittig, dass es Frau Macron war, die sozusagen ihrem Mann da die Hände ins Gesicht gedrückt hat. Aber war das für dich eine Ohrfeige? Im klassischen Sinne.
Ja, also es gibt tatsächlich in der Literatur auch die Frage, ist, was ist eine Ohrfeige und wie kann man das definieren und was für verschiedene Varianten gibt es davon? Im Ergebnis muss man sagen, es war keine Ohrfeige, denn die Ohrfeige wird mit der flachen Hand mit Schwung und zwar von der Seite her ausgeführt. Wir sehen hier aber, das lässt sich aus den Bildern relativ deutlich sehen, jemand, der von vorne jemandem beide Hände ins Gesicht drückt. Und das Besondere bei mir, das Besondere in meiner Wahrnehmung, ist die Reaktion von Macron. Er wird davon überrascht, aber er zeigt keine Abwehrreaktion. Also normalerweise würde man jeder, der berührt wird in einem besonderen Bereich, und das Gesicht ist auf jeden Fall ein besonderer Bereich.
Also du meinst aggressiv berührt wird?
Aggressiv berührt, also Gesicht ist immer ein besonderer Bereich. Also wenn man in der Enge einer Flugzeugtür steht, wird man damit rechnen, man wird angerempelt, jemand von hinten guckt nicht richtig.
Klar.
Das sind Sachen, die normalerweise passieren. Wenn jemand von vorne mit beiden Händen auf jemanden zukommt, ist es ein Angriff. Ja, ob der, wie der jetzt im Ergebnis gemeint war, kann man lange drüber streiten. Aber es ist in jedem Fall ein Angriff. Und wenn man Macron vor diesem Angriff sieht, er zeigt keine Abwehrreaktion. Das heißt,
er ist daran gewöhnt. Willst du das andeuten?
Also entweder hat er es wirklich nicht erwartet, aber guckt in die Richtung. Also wenn er nicht gerade in dem Moment zufällig die Augen geschlossen hat, was man auf die Entfernung nicht sehen kann, dann muss er das gesehen haben. Und natürlich wäre eine Abwehrreaktion, dass man die Hände, dass man einen Schritt zurück macht, dass man die Hände nach vorne nimmt. Also das ist die natürliche Reaktion. Er erwartet offensichtlich diese Art von Abwertung, denn es ist eine Abwertung. Offensichtlich ist ja keine Verletzung intendiert.
Oder es hat vorher eine entsprechende Diskussion gegeben. Ich meine, es ist natürlich jetzt Spekulation, was wir da sagen, aber was wir beobachten konnten, und das fand ich extrem professionell von Macron, er hat bemerkt, dass die Tür offen war. Er hat sofort den Blick in die Kamera gesucht. Er hat sich präsidial verhalten. Er hat gelächelt. Also Hut ab vor dieser Kontenance und vor dieser wirklich sehr professionellen Selbstbeherrschung. Und dann ist er ja nochmal aus dem Bild rausgegangen. Also das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, da hätte ich jetzt gerne mal gewusst, was er da zu seiner Frau gesagt hat.
Naja, sie werden sich, also die beiden sind ja außerhalb dieser extrem speziellen Situation, handelt es sich um zwei Personen, die extrem kontrolliert in der Öffentlichkeit auftreten. Also das hat ja schon royalen Charakter. Da muss man zwei Sachen noch mit einkalkulieren. Das eine ist, in der französischen Präsidialgeschichte ist es so, dass das ein sehr strenges Zeremoniell ist, dass sehr viel auf Äußerlichkeiten Wert gelegt wird, sicherlich mehr als in der deutschen Spitzenpolitik, das muss man auch sagen, was Kleidung angeht, was Körperhaltung angeht. Also das ist schon sehr streng. Also das ist, geht schon in Richtung spanisches Hofzeremoniell, was das, die da machen.
Aber genau das ist auch der Punkt. Der eine oder andere von Ihnen wird sich jetzt vielleicht sagen, ja, aber mein Gott, da sollen die Medien nicht so Aufhebens machen, private Situationen blendet man halt entsprechend aus. Aber wenn wir jetzt mal sagen, alle Menschen sind gleich, dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie würden die Bilder wirken, wenn Macron derjenige gewesen wäre, der seiner Frau vor laufenden Kameras in dieser Art und Weise die Hände ins Gesicht gedrückt hätte. Ich glaube, da wären seine Tage als Präsident gezählt. Das würde dann noch eine Frage von Stunden sein und dann müsste er sein Amt wieder abgeben. Du schüttelst den Kopf?
Ja, also dafür kenne ich die französische Rücktrittskultur nicht gut. Naja,
aber
die Deutsche kenne ich ziemlich gut.
Aber wir wissen, wie viel Druck Medien dann in solcher Situation machen können. Und das wäre, glaube ich, der absolute GAU gewesen.
Ja, so. Also, und ich glaube, das Wichtige daran ist auch, es handelt sich um eine absolute, und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, Abwertungsgeste. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Gesicht, extrem sensibler Bereich, keiner möchte da angefasst werden. Und auch in natürlichen Abwehrreaktionen, wenn ich jemanden wegstoßen möchte oder schubsen möchte, warum auch immer, wir fassen nicht ins Gesicht, wir fassen an die Schultern, an den Bauch, weil wir auch da die größte Kraft haben, weil wir da im 90-Grad-Winkel auch jemanden richtig stoßen können, wenn wir das wollen. Gesicht ist Abwertung oder Angriff. Eins von beiden. Also entweder fass ich ins Gesicht, um jemanden zu verletzen, weil das spielt hier keine Rolle. Aber es ist Abwertung. Es ist gerade in dieser Situation.
Definitiv. Und jetzt müssen wir natürlich auch überlegen, was heißt das eigentlich jetzt für die Öffentlichkeit und für die Politik? Und es ist tatsächlich so, Emmanuel Macron ist als Staatsoberhaupt eine absolute Person der Zeitgeschichte. Das heißt also, was diese Person in der Öffentlichkeit macht, hat Relevanz und darf natürlich auch gezeigt und in der Berichterstattung berücksichtigt werden. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn der Élysée-Palast in seinem offiziellen Statement sagt, es ist Klamauk zwischen den Eheleuten, das kommt halt schon mal vor. Dann
das
frage
war
ich mich,
im Leben kein Klamauk.
Ja, aber geschenkt. Aber dann frage ich mich, wo sind die Bildaufnahmen ähnlicher Situationen, aus denen man das ableiten kann? Und da habe ich nichts gefunden. Ja, ich habe auch in der Berichterstattung nichts darüber gefunden, also sowohl durch die eigene Recherche als auch durch sozusagen Quellennutzung nichts gefunden. Und jede Geste, die Macron in der Öffentlichkeit macht, hat eine entsprechende Relevanz. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Die beiden zeigen sich ja ansonsten sehr einträchtig, händchenhaltend. Man hat das Gefühl, das ist eine harmonische Beziehung. Die große Liebe zwischen den beiden wurde auch von beiden aktiv immer wieder in die Medien reingetragen. Jetzt muss man sagen, okay, wenn du dein Privatleben öffnest, dann gehst du durch eine Pendeltür. Das geht in beide Richtungen. Ja? Und es gibt in Deutschland diesen lustigen Spruch, der aber so 100% wahr ist, dass man sagt, wenn du deine Hochzeit an die Bild-Zeitung verkaufst oder an deren Fotografen, darfst du dich nicht wundern, wenn sie sich anschließend die Scheidung umsonst nehmen. Das heißt also, die beiden haben hier sozusagen dieses Tor zum Privaten auch zusätzlich noch aufgestoßen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn die hinter den Kulissen sich sozusagen körperliche Auseinandersetzungen, ich multipliziere das mal, liefern, wie glaubwürdig ist dann ein Präsident mit seiner Gattin noch, wenn er händchenhaltend auf öffentlichen Terminen auftritt? Und das drückt der Politik definitiv medial auf die Glaubwürdigkeit.
Also das mit dem Plural, da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Also die Frage, sind das Auseinandersetzungen? Das, was wir gesehen haben, diesen sehr, sehr kurzen Bildausschnitt, weist darauf hin, dass er auch unter der Berücksichtigung, wie schnell er sich da gefasst hat, dass er mit so einer Situation vertraut ist. Mehr kann man da, glaube ich, nicht draus sehen und auch der Zustand der Ehe bleibt völlig im Dunkeln.
Aber da gilt dann meine Entenregel. Ja? Wenn es watschelt wie eine Ente, quackt wie eine Ente und schmeckt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Und wenn du jetzt sagst, das sieht so aus, als ob er mit dieser Bewegung vertraut ist oder mit diesem Umgang vertraut ist, dann sagst du ja im Prinzip im Klartext, auch wenn ich das jetzt zuspitze, der Mann ist gewohnt, dass seine Frau ihm ins Gesicht langt, in dieser Art und Weise.
Vielleicht hat das irgendein Ritual von ihm. Es ist eine abwertende Geste. Es ist nichts Lustiges, nichts Intimes und nichts, was erotisierend in irgendeiner Form wirkt. Ich glaube, das ist völlig unstrittig, weil eben gerade dieses Berühren mit der kompletten Hand zielt nicht auf eine Verletzung. Eine Verletzung würde man mit der geballten Faust zum Beispiel ausführen, weil man einfach mit der flachen Hand gar nicht.
Also gibt es da noch eine Hemmschwelle zwischen den beiden?
Ja, jetzt kommt natürlich auch die Frage, es ist ja die Frau, die in diese Aktivität getreten ist. Und es geht nicht um eine körperliche Verletzung. Das, was wir da sehen in dem sehr kurzen Moment, ist eine Abwertung. Ja, hier, du bist es nicht, ich lange dir ins Gesicht, was man eben normalerweise nicht tut.
Jetzt ist aber auch die Frage, inwiefern Frau Macron sich selber abwertet. Und zwar, das war mir jetzt vor diesem Podcast auch gar nicht so bewusst, aber ich habe das nochmal nachgeschaut. Sie hat zwar keine offizielle Rolle, also man sagt immer so aus den Amerikanern abgeleitet First Lady und so weiter, ja, aber sie hat kein Amt, aber die Verfassung kennt zwar die sogenannte Premier Dame nicht, aber sie spielt de facto eine offizielle Rolle. Beispielsweise hat Brigitte Macron ein eigenes Büro im Élysée-Palast. Sie hat mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beispielsweise für Kommunikation und Protokoll. Vor 2 Jahren hatte sie ein Budget von ungefähr 300.000 Euro jährlich zur Verfügung. Man muss dazu sagen, die Franzosen weisen das sehr transparent aus. Also das sind öffentlich zugängliche Quellen. Für die habe ich mich nur noch nie interessiert. Ja, deshalb war das für mich entsprechend neu. Und sie hat auch eine eigene Webseite innerhalb der Élysée-Homepage. Das heißt also, sie selber hat da durchaus in der Wahrnehmung der Franzosen, wenn auch nicht gewählt, aber dann doch qua Funktion Ehefrau von, durchaus ja, eine politisch relevante Stellung. Und da gehen jetzt sozusagen, wenn Sie so wollen, geht jemand mit politisch relevanter Stellung auf einen politischen Mandatsträger entsprechend zu. Und das hat natürlich dann schon ganz andere Qualitäten wie eine Auseinandersetzung, die im privaten Rahmen stattfindet und die auch im privaten Rahmen bleibt. Also da kann man den Medien keinen Vorwurf machen, dass sie das entsprechend verbreiten.
Nein, es war auf quasi offener Bühne. Biden war auch bewusst, dass sie gleich auf eine Gangway hinuntertreten und dort da den Staatsbesuch in Hanoi beginnen werden. Also das war jetzt nicht, die sind jetzt nicht aus dem Supermarkt gekommen oder so. Und Biden, unabhängig zu der Frage, welche Rolle sie da einnimmt, beide treten seit Jahrzehnten seines politischen Wirkens als gemeinsam agierendes Paar auf. Das ist jetzt eine ganz andere Rolle, als man eben zum Beispiel mit dem Ehemann von Frau Merkel hat.
Ja, und Macron profitiert natürlich im Wahlkampf auch, wenn seine Frau ihn an seiner Seite begleitet. Ja, also sie treten auf als Paar und er wird gewählt gewissermaßen. Also er hat schon einen Vorteil davon, dass seine Frau ihn zu solchen Terminen begleitet.
Ja, und deswegen ist auch das, was wir von ihnen normalerweise sehen, natürlich auch total inszeniert. Also die haben sich sicherlich vorher überlegt, wie passen die größenmäßig zusammen, wie hoch sind ihre Schuhe, wie muss der Arm gereicht werden, damit das passt, wann werden die Hände berührt, das ist dann eher eine intime
Kleidung
Geste.
Wird abgestimmt.
Die Kleidung wird abgestimmt. Also das, was wir da sehen, ist hoch inszeniert. Ich halte das auch für vollkommen richtig. Also das ist keine Kritik. Nur dann passt natürlich dann auch so eine Szene insbesondere dazu. Und natürlich auch zu der hohen Drucksituation, mehrtägige Auslandsreisen mit, ich weiß nicht wie vielen Fotografenterminen und gemeinsamen Gehen. Das, was wir sehen, ist extrem inszeniert und gut überlegt. Und Macron wird sicherlich einer der europäischen Politiker sein, der sich zu Beginn seines Politikerlebens sehr, sehr genau überlegt hat, wie er wirken möchte. Das sind wirklich Welten, wenn man sich so mal den einen oder anderen CDU-Politiker der 1,5. Reihe anguckt, der hat sich noch nie so einen Kopf gemacht. Ja,
also ja, und Macron ist ja wirklich sehr, sehr erfahren, also wenn man ihn auch von der Körpersprache beobachtet. Er ist ja nun etwas kleiner und er gleicht das durch körpersprachliche Gesten sehr schnell, sehr oft aus. Also wenn dann vielleicht ein größerer Gesprächspartner
Merz
versucht.
Merz zum Beispiel.
Ja, nee, aber ja, Merz ist zwar größer, aber ich habe bei Merz jetzt noch nicht beobachtet, wie er im Treffen mit Macron Dominanzgesten ihm gegenüber ausübt. Aber Macron gleicht das sehr gut aus. Also der ist er sehr drauf bedacht. Und ich denke, es hat nur einen Bruchteil von einer Sekunde gedauert, bis ihm bewusst war, was da tatsächlich passiert ist und was da auch sozusagen auf ihn zukommt.
Man sieht das auf dem Bild an seiner linken Hand. Also er streckt die linke Hand aus, obwohl da gar nichts ist. Ja, da ist die Tür und da ist auch noch Platz.
Geht in die Kamera.
Geht aber direkt dann darauf zu, er lächelt, um dann wieder das Bild zu verlassen. Also hochprofessionell. Und das bringt mich aber auch dahin, so fürchterlich überrascht war er nicht. Also er war weniger überrascht
zurück,
und
ja,
erschrocken, als man hätte sein müssen. Das macht mich etwas unruhig in der Bewertung dieser Situation.
Ja, und er wirkt natürlich durch sein Lächeln in die Kamera und dieser souveräne Zwischenauftritt, den er da hinlegt, wirkt er zwar auch nicht überrascht, aber ich glaube, dass die Flugzeugtür auf war und er direkt in die Kamera schaut. In dem Moment ist ihm sofort klar geworden, was da letztlich passiert ist.
Ja, das nehme ich noch als weiteren Beleg.
Ja, okay, komm, den machen wir noch.
Wenn er direkt die Kamera wahrnimmt und umschaltet in diesen offiziellen Bereich, dann überlagert das praktisch ja das Problem, was er in dem Moment mit seiner Frau hat. Und dann kann das nicht so groß gewesen sein, weil wir kennen das, glaube ich, alle, wenn man von einer besonderen Emotion erfasst ist, dann kann da sonst was passieren. Ja? Das ist ja nicht.
Definitiv. Also ich habe mir mal so grob ein paar Medien rausgesucht und es ist tatsächlich so, dass natürlich Boulevardformate sowohl in Frankreich als jetzt auch hier beispielsweise die Bild-Zeitung bei uns in Deutschland schon von einer handfesten Ohrfeige sprechen. So, jetzt haben wir ja eben deine Analyse gesehen, das kann ich auch teilen, dass das nicht eine klassische Ohrfeige war, aber so werden halt Dinge entsprechend verdichtet. Die Bild-Zeitung hat es mit Fragezeichen gemacht, ja, also sowas wie, entscheiden Sie selbst, war das eine Ohrfeige oder nicht. MC hat aufgezeigt.
Ich habe aufgezeigt, ja.
Und zwar, aber ich habe noch was, ich komme gleich nochmal dran, bitte.
Wir bleiben bei der Ohrfeige. Ich wollte nur bei dem Fragezeichen mal einhaken, und zwar der Medienrezeption.
Ja.
Das Fragezeichen dient ja für Journalistinnen und Journalisten dazu zu sagen, naja, so ganz genau wissen wir es nicht, aber wir wollen das mal als Thema setzen. Und dann hat man in europäischen Medien untersucht, wie das auf die Leserinnen und Leser wirkt. Ich meine, semantisch ist die Sachlage klar.
Wie ein Ausrufezeichen.
Eben, und das und sogar stärker, als wenn das als Ausruf gekennzeichnet ist oder als Faktum gekennzeichnet ist. Und das ist natürlich tückisch daran.
Das können wir ganz einfach erklären, auch für unsere, diesmal haben wir übrigens auch Zuschauer. Ja, also wir produzieren jetzt hier mal probeweise diesen Podcast sowohl Audio als auch als Video. Also das Video finden Sie sowohl bei MC auf dem YouTube-Kanal als auch bei mir. Aber Sie können das im Prinzip mal als Gedankenspiel durchgehen. Jemand sagt Ihnen, nehmen wir mal an, alle, die jetzt Peter heißen, mögen mir es verzeihen, dass ich jetzt diesen Vornamen als Beispiel nehme. Jemand sagt Ihnen, ist der Peter schon wieder fremdgegangen? Ja, dann ist da zwar ein Fragezeichen drin und die Antwort lautet, nein, natürlich nicht, das hat er noch nie getan, aber dennoch wirkt diese Frage in Ihrem Kopf wie ein Ausrufezeichen. Und da muss man halt unterscheiden, ja, mit Fragezeichen kann man sehr viele Kampagnen auch andeuten, ohne sie wirklich juristisch zu führen. Allerdings, in meiner Ausbildung, die ist ja auch schon ein paar Jahre her, hat man mir noch gesagt, mit einem Fragezeichen kannst du jede Schlagzeile machen. Und das ist falsch, das haben inzwischen auch in Deutschland Gerichte vor vielen, vielen Jahren anders entschieden. Da hat es die Bild-Zeitung erwischt, die ich glaube 80% ihrer Titelseite damals noch im Print freiräumen musste für eine Gegendarstellung, für eine Schlagzeile, die sie mit einem Fragezeichen gemacht haben, für diejenigen, die es nachschauen wollen. Das war eine Headline zu Heidi Simonis von der SPD. Und das ist also schon wirklich eine Weile her. Also mit einem Fragezeichen ist nicht mehr sozusagen journalistischer Freibrief. Aber es haben zum Beispiel die Zeitungen Le Monde und Libération haben deutlich zurückhaltender berichtet. Also ich muss mich da auf den Übersetzer verlassen, weil ich im Französischen nicht so firm bin. Aber dort war zum Beispiel von einer ungewöhnlichen Geste die Rede. Und das ist sozusagen für mich schon mediale französische Höflichkeit, zu sagen, es war eine ungewöhnliche Geste. Das ist mit Sicherheit eher an der Wirklichkeit dran, wie wenn der Élysée-Palast sagt, es war ein Moment des Vertrauens. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für diejenigen von Ihnen, die es noch nicht wissen, ich bin sozusagen solide geschieden und meine Scheidung lief sehr manierlich ab. Also da gab es auch im Vorfeld dieser Entscheidungsfindung, wir lassen uns scheiden, gab es keine Situation, wo der eine dem anderen ins Gesicht gelangt hat.
Das und spricht jetzt erstmal für...
Okay, dafür kann ich mich jetzt feiern und meine Ex-Frau auch ein bisschen. Aber wenn wir das jetzt mal vergleichen, also der Macron und seine Frau, die sind ja noch entsprechend verheiratet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es würde, glaube ich, niemanden verwundern, wenn, was weiß ich, 3 Jahre nach Ende der Amtszeit von Macron, wenn die Memoiren erschienen sind, wenn dann da eine Trennung ansteht.
Ja, also zum einen ist es so, dass... Ich habe dazu keine Zahl, aber mein Gefühl als jemand, der sich in dem Bereich durchaus auskennt, sagt, dass sehr, sehr viele Politiker-Ehen scheitern. Und ich habe auch schon Fraktionen erlebt, wo einer sagte, boah, ich glaube, bei uns ist gar keine Partnerschaft mehr in Ordnung. Also das gibt es durchaus. Das ist eine wahnsinnige Drucksituation, die eben viele Partnerschaften schlicht nicht aushalten. Und natürlich auch dieses ständige Inszeniertsein, das ist eine besondere Herausforderung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, über den Zustand der Ehe insgesamt, wie die sonst abläuft, können wir da relativ wenig sagen. Aber das mit dem Gesicht, da reite ich noch drauf rum. Überlegen Sie mal echt, wann fassen Sie schon mal jemandem abwehrend oder abwertend ins Gesicht? Höchstens mal im besten Fall nett und freundlich und in tatsächlich intimer und vertrauter Situation. Aber das ist aber ja meilenweit
dann,
davon
entfernt. Ja, aber auch dann endet da meine Vorstellungskraft, dass es so aussieht wie das, was die Videos uns da gezeigt haben. Jetzt muss man aber auch erwähnen, der politische Schaden für Macron wird sich einigermaßen begrenzen lassen, weil er ist bereits in seiner zweiten Amtszeit. Er wird also nicht noch ein weiteres Mal antreten können und von daher gesehen gefährdet es zumindest nicht seine Wiederwahl. Aber er hat natürlich einen enormen Reputationsverlust. Und wenn ich jetzt beispielsweise, wir müssen uns mal anschauen, wir haben vor wenigen Tagen die Bilder gesehen, wie sie alle um das Handy rumgesessen haben und in Sachen Ukraine mit Donald Trump telefoniert haben. Und Macron hatte dort auf diesen Fotos eine zentrale Position. Und wenn wir uns mal anschauen, wer hier in Deutschland welche Waffenarsenale, wer in Europa welche Waffenarsenale hat, dann muss man sagen, ist Frankreich als Atommacht durchaus eine extrem nennenswerte Größe auf dem Weg dahin, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen werden muss in der Auseinandersetzung oder in der Abgrenzung zu dem, was sozusagen auf der russischen Seite passiert. Wenn ich jetzt allerdings auf der russischen Seite bin und ich muss dort russische Propaganda machen, Da würde ich sagen, okay Leute, die nächsten 3 Tage habt ihr frei, jetzt wird erstmal nur gefeiert und danach gehen wir an die Arbeit. Weil wenn wir auf der einen Seite die Bilder haben von einem Putin, die mögen hier bei uns im Westen etwas befremdlich wirken, wie er mit freiem Oberkörper auf dem Pferd reitet, wie er mit freiem Oberkörper mit seinem damaligen Verteidigungsminister zum Angeln geht und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir die Bilder, wo die Gattin des französischen Präsidenten ihm ins Gesicht schlägt oder eine Abwehrbewegung macht. Das ist, um den Westen als schwach verweichlicht darzustellen, für russische Propaganda ein absoluter Sechser mit Zusatzzahl.
Aber was wir natürlich hier auch sehen, ist diese Inszenierung, die ja überall stattfindet. Ein westlicher Politiker im Anzug ist eine Inszenierung. Wir haben auch oft die Debatte, von welcher Marke ist der? Ist der maßgeschneidert und so weiter? Und auf der anderen Seite, der russische Präsident mit nacktem Oberkörper ist auch eine Inszenierung. Und zwar genau für die, beide arbeiten für ihre Zielgruppen. Und dazu gehört natürlich dann alles andere auch. Auf der anderen Seite machen sich auch westliche Medien gelegentlich über Putin lustig und sagen hier, was der alles macht und kann und tut und an dem langen Tisch sitzen und diese ganzen anderen Geschichten.
Also aber das muss ein Politiker auch aushalten können. Ja?
Das gehört dazu.
Aber ich glaube, dass das Verletzen und auch das Ehrverletzen ist natürlich die Peinlichkeit der Situation. Und ich denke, das Wort Etikette ist ja nicht ohne Grund aus dem Französischen zu uns rübergekommen. Und das muss doppelt und dreifach und vierfach und fünffach schmerzen an einer solchen Situation.
Ja, also die nächste Stufe der Krisenkommunikation hat Macron jetzt gezündet, indem er sagt, seit einigen Wochen bin ich derartigen Angriffen ausgesetzt. Und er hat das Video mit dem Flugzeug ja in Verbindung gebracht mit dem angeblichen Kokaintütchen, was ja dann ein Taschentuch war.
Ach Gott, ja,
und,
das stimmt.
Dann gab es auch noch ein drittes Ereignis, was in deutschen Medien gar nicht so groß dazu kam. Aber das wäre jetzt die Frage an dich, Tom. Ist das aus der Krisenkommunikation, ich das mal so salopp sagen darf, ein guter Move zu sagen, naja, ich stehe jetzt ständig in der Kritik und jetzt kann ich an anderen Bereichen beweisen, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Also ist das jetzt auch Unsinn oder darf man eigentlich nicht verwenden?
Ja, es ist tatsächlich so. Ich weiß jetzt nicht, ob der Satz von Andi Möller war, aber aus dem Fußballer-Jargon kommt halt auch dieser Satz, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh. Und im Endeffekt ist das auch so, weil man macht auch bei der Krisenkommunikation immer wieder die Beobachtung, da ist eine Verfehlung im Unternehmen passiert und plötzlich poppen überall so ein paar andere Sachen auf. Und das kommt dann unter Umständen durch unzufriedene Mitarbeiter oder das Ereignis aus der Vergangenheit, denen man nicht so die Bedeutung beigemessen hat, dass die plötzlich in dem Kontext eine ganz andere Intonation bekommen. Ja, das ist so, das wird sozusagen sich entsprechend potenzieren. Auf der anderen Seite bei dem sogenannten Kokaintütchen, was ja durch eine, Gott sei Dank waren Medien dabei, die eine hochauflösende Aufnahme gemacht haben, da konnte man ganz klar erkennen, es handelt sich um ein Taschentuch. Dann gibt es wieder welche, die werden sagen, ja, aber auch mit dem Taschentuch, wenn die gekokst haben, musst du anschließend nein, das ist einfach Bullshit, ja. Und dieser angebliche Kokainlöffel von Friedrich Merz, das war so ein Bambus-Piekserchen von irgendwelchen Canapés, die man da sicherlich im Zug auch mal als Staatsoberhaupt bzw. als Regierungschef entsprechend konsumieren darf. Aber auch da haben wir die erste Meldung, dass es sich um Kokain handeln sollte, kam von der Sprecherin Wladimir Putins. So, und da muss man doch sagen, gehen wir doch erstmal an den Ursprung der Quelle zurück. Dann heißt es, dann können wir vielleicht auch schon die Intention der Quelle entsprechend erkennen. Und ich habe vor 35 Jahren als Journalist 2 wichtige Sätze gelernt. Mehr hätte man mir eigentlich gar nicht beibringen müssen. Der erste Satz ist, wir reden als Journalisten grundsätzlich mit jedem. Soweit, so gut. Und der zweite Punkt ist, wenn dir jemand was erzählt, frag dich immer, was er davon hat, wenn du darüber berichtest. So, und damit könnte man mit einer Kombination mit gesundem Menschenverstand, kommt man schon ganz gut durchs Leben. Aber das Social Media ist halt nicht voller gesundem Menschenverstand. Ja, und jeder hat eine Plattform und jede unseriöse Quelle ist von einer seriösen Quelle nur einen Klick entfernt. Und der Algorithmus ist tückisch. Also selbst die, ich meine, wir machen es ja jetzt hier auch. Ja, wir machen jetzt einen Podcast über ein Ereignis, von dem wir beide sagen, letztlich ist es zweifelhaft, ob man das so medial so hochhängen kann. Aber es findet nun mal statt.
Ja, also wobei wir sitzen hier, weil wir beide der Ansicht sind, dass einer der mächtigsten Männer in Europa sich in einer bestimmten Situation befindet und auch viele Menschen darüber sprechen. Also durch die Rezeption findet das ja auch statt. Denn umgekehrt wird ja ein Schuh draus. Warum werden aus Politikerverhalten werden immer so große Sachen? Also jeder kennt von Gerhard Schröder noch Äußerungen zur Currywurst und solche Sachen. Warum werden die, warum kommen die so hoch? Das hat einfach was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Wenn mich einer fragt, wie steht Macron zur Atomwaffenpolitik Frankreichs und welche Veränderungen sind denn in den nächsten Jahren geplant, dann habe ich das vermutlich auch mal irgendwo gelesen und fand das wahnsinnig spannend. Das kriege ich aber viel schwieriger zusammen, ja, als eben diese kurzen Geschichten, die man eben auch mit jemandem verbindet. Also wir überfordern die Leute auch sehr gerne mit einer wahnsinnsdifferenzierten Betrachtungsweise, wo sich doch so die einfachen Sachen einfach viel leichter einprägen.
Das ist der Punkt. Von der Kanzlerkandidatur von Armin Laschet wird die Situation in den Köpfen bleiben, dass er hinten rumgefeixt hat, während Steinmeier den Angehörigen der Toten der Flutkatastrophe in der A seine Anteilnahme ausgesprochen hat. Cum-Ex und Cum-Cum-Ex, auch aus der Kanzlerkandidaturzeit von Olaf Scholz, hat keine Relevanz, weil kaum einer kapiert's.
Genau, es ist eigentlich ist das für seine politische Haltung von, viel, viel aussagekräftiger, ja, und, aber viel zu komplex.
Und von der zweiten Präsidentschaft von Macron wird wahrscheinlich genau diese Szene letztlich hängen bleiben und sozusagen sein politisches Erbe prägen, ja. Also er wird immer der Präsident sein, der vor laufender Kamera von seiner Frau bei einem Staatsbesuch, nennen wir es mal Abwehrhaltung, ins Gesicht bekommen hat. Ich habe mir das mal angeschaut. Wir haben noch ein paar Minuten. Und zwar, die Franzosen sind ja relativ geduldig mit ihren Präsidenten. Also wenn man mal so in die jüngere Vergangenheit schaut, da haben wir bei François Mitterrand haben wir ein Doppelleben, wo er über Jahre eine uneheliche Tochter geheim gehalten hat. Das war ein Skandal, aber kein politischer Schaden für ihn. Und Frankreich nahm, also da sind die Franzosen vielleicht ein bisschen lockerer, ja, dass sie sagen, ja, der französische Mann, der eine uneheliche Tochter hat, ja, die Franzosen, ne, sie wissen ja.
Und die Bayern haben damit auch kein Problem.
Die Bayern haben damit auch kein Problem. Da haben wir eine uneheliche Tochter bei Horst Seehofer, was aber auch auf eine sehr unschöne Art und Weise kolportiert wurde damals. Also da war man zunächst nicht so entspannt. Aber konzentrieren wir uns nochmal auf die Franzosen. Da haben wir Nicolas Sarkozy. Der hat sich ja wenige Monate nach seinem Amtsantritt scheiden lassen und hat dann das Model oder Schauspielerin Carla Bruni geheiratet. Das war ein Boulevardthema, das wurde teilweise als unseriös wahrgenommen. Wir haben das punktuell mal gehabt, als Heiko Maas als amtierender Außenminister mit Nathalie Werner liiert war. Aber für den Machtverlust von Sarkozy war das nicht entscheidend. Und François Hollande, ja, das hat ja schon was Penälerhaftes. Der ist mit dem Motorroller fotografiert worden, wie er zu seiner Geliebten gefahren ist. Also das sind natürlich Geschichten für die Franzosen, wo man sagt, da machen die abendfüllende Spielfilme von und können da sozusagen die Kinosäle mitfüllen. Und das waren dann auch teilweise, waren das auch Ereignisse, von denen man sagt, bei Hollande zum Beispiel, munkelt man, Presse hatte da schon länger Wind von bekommen, hatte aber dieses entscheidende Foto nicht. Und dann hat man halt auch nicht drüber berichtet. Und ich erinnere mich noch an die Bonner Republik. Da war es alles noch etwas kleiner als in Berlin, etwas vertrauter. Man hockte enger aufeinander. Und man hatte da auch gehört, wer da mit wem und wer es eigentlich nicht sollte und so weiter. Aber es wurde nicht drüber berichtet. Und es wurde vielleicht auch deshalb nicht drüber berichtet, weil nicht überall Kameras waren, die alles und jeden Schritt und Tritt wahrgenommen haben.
Ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt, auch gerade die Rolle der sozialen Medien, wo irgendwer ja noch immer irgendwas ausgräbt und das kriegt dann auch wieder einen ganz besonderen Zungenschlag. Also ich glaube, die reine Medienberichterstattung, die ja auch sehr boulevardesk sein durfte und man war ja auch neugierig, ne? Und hier, was ist denn da? Und da muss man auch nochmal gucken.
Klar.
Und soziale Medien, du hast das vorhin gesagt, Tom, mit dem seriösen und unseriösen Quellen, die nur einen Klick entfernt sind. Ich drehe das mal weiter in Richtung der psychologischen Grundhaltung. Wenn Menschen eine extrem skeptische Haltung gegenüber Regierung, gegenüber klassischen Medien, gegenüber Entscheidungen haben, dann neigen sie eher dazu, auch alles aus diesem Fundus zu glauben. Sei es die Sache mit dem Kokain oder eben der Macron, der wahnsinnige Eheprobleme hat, was dann angeblich ja auch seine politische Entscheidungsfähigkeit beeinflusst, was ich nicht glaube. Ich halte das für großen Quark. Aber das ist so eine Grundhaltung, die nicht von Voyeurismus und ein bisschen Neugierde getragen ist. Na, was machen die da oben denn da? Sondern eben von einer großen, großen Skepsis, die dann auch individuell psychologisch die Leute auch auffrisst. Ja, was
absolut
verheimlichen die Regierung jetzt wieder? Was machen die Entscheidungen jetzt wieder? Wie kann ich mich wieder unterlegen fühlen? Ich spitze es mal zu. Und das ist der große Unterschied, da mal zu gucken, was die da so machen, finde ich völlig in Ordnung. Also absolut, ich finde es ja eher komisch, wenn man sich dann hinstellt und sagt, ich will das nicht wissen, ich konzentriere mich nur auf die Inhalte. Das
Nein, ich möchte, ich möchte zum Ende noch etwas über den Kontext solcher Bilder sagen. Ich habe ja eingangs gesagt, Macron ist eine absolute Person der Zeitgeschichte als französischer Präsident. Und das, was dort gefilmt wurde oder was zufällig eingefangen wurde von den Kameras, das war keine Situation, wo man gesagt hat, da hat jemand in der Hecke gelauert, hat die Privaträume der Macrons entsprechend abgefilmt und hat dann diese Szene eingefangen. Das wäre mit Sicherheit etwas, was auch nach französischem Medienrecht geschützt wäre, sondern es war bei einem Staatsbesuch. So, und wenn bei einem Staatsbesuch so etwas sich zuträgt, hat es definitiv mediale Relevanz und die Öffentlichkeit hat auch ein Recht, das zu erfahren. Ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel bringen. Der ein oder andere von Ihnen erinnert sich vielleicht noch an die sogenannte Schlecker-Pleite. Und da gab es einen großen Prozess und da wurde ein Foto veröffentlicht. Ich meine, ich hätte es in der Bild-Zeitung gesehen, würde auch gut passen. Das zeigt Anton Schlecker in einer privaten Situation in einem 5-Sterne-Hotel, wie er Urlaub macht. Und das Foto ist erkennbar mit mindestens 800 mm Brennweite aus der Ferne geschossen worden. Und da würde man im Normalfall sagen, das ist eine private Situation. Herr Schlecker hat Anspruch auf die Privatsphäre dort. Aber, und jetzt kommt der Kontext, und das ist bei der Medienberichterstattung entsprechend entscheidend, dieses Foto wurde gemacht an dem Tag, wo wegen der Schlecker-Pleite seine beiden Kinder Haftantritt hatten. Und dann erzählt dieses Bild natürlich eine ganz andere Geschichte, nämlich die Kinder haben Haftantritt und Papa sitzt im 5-Sterne-Hotel und macht Urlaub. Und dann darf das auch abgeschossen werden, also er darf dann auch abgeschossen werden vom Fotografen, weil nun mal der Kontext in dem Falle ein anderer ist wie eine rein private Situation. Also, was ist dein Fazit jetzt nach gut 36 Minuten Podcast über einen kurzen Moment, den wir medial wahrgenommen haben?
Ja, also, es stimmt natürlich, dass Politiker Menschen sind und menschliche Dinge tun, auch auf Verständnis hoffen dürfen und auch müssen. Das ist komplett richtig. Man muss nicht jede Geste überinterpretieren. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, über den Zustand der Ehe der Macrons lässt sich auch dieser Szene überhaupt nichts sagen. Ja, das ist dem Innenverhältnis zuzurechnen und ich würde mir da auch keine Prophezeiung erlauben. Wir dürfen aber dann nicht vergessen, wenn wir eben nicht jede Geste auf die berühmte Goldwaage legen, Politikerinnen und Politiker inszenieren sich aber immer und sie sollen das auch. Und ab und zu, wie in diesem Fall, kann man mal hinter die Kulissen gucken.
Ja, und wer sich inszeniert, darf sich nicht wundern, wenn er auch mal seziert wird, medial. Das war's in der Ausgabe Nahbetrachtung. Sie können uns schreiben, Zustimmung, Ablehnung, Kritik ist herzlich willkommen unter podcast@nahbetrachtung.de. Das war unsere Folge zur Ohrfeige oder aber zur händischen Abwehr ins Gesicht von Macron. Und mit Diplompsychologin MC Maria Christina Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.